Herzlich willkommen zum Ocean Life Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Klaus Aktoprak und gemeinsam mit meinem Freund Clemens Stecher nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die Welt des Segelns. Hier erfahrt ihr alles über das Segeln im Gezeitengewässer, die Durchführung der Manöver unter Einfluss von Wind und Strom, die Ausbildung zum Yachtmaster, aufregende Ocean Life Turns und die wichtigen Soft Skills für erfolgreiches Skipper. Also, Leinen los und viel Spaß. Und keine Angst, wir sorgen dafür, dass ihr nicht seekrank werdet. Einen wunderschönen guten Morgen, Clemens.
Servus, Klaus, grüß dich. Gut, na? Dich zu sehen, du strahlst, das ist gut. Habe ich sehr in deiner Hand, seinen speziellen Finger. Was ist da los, Klaus, was ist passiert?
Genau, du als Musiker muss man sich wie bei Booten im Winter immer so ein bisschen warten lassen. Und an meinem kleinen Fingergelenk waren so ein paar Geschichten. Das hat mich jetzt angehen lassen, operieren lassen. Das muss jetzt zwei, drei Wochen ausheilen. Und dann funktioniert es wieder genauso wie vorher. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen hier zur Ruhe verdammt, ja. Liege auf dem Sofa rum, habe ein bisschen musikalisch mich betätigt. Da wird auch nochmal was Neues kommen in nächster Zeit. Da sind schöne Sachen dabei. Und freue mich jetzt auf den Podcast mit dir, weil das mir den Tag ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet, als wenn ich jetzt hier nur weiter vor mir hin schimmeln würde.
Ja, ich mag das auch gern. Ich mag gern mit dir jetzt den Podcast aufnehmen. Ich habe schon beim Frühstück mich drauf gefreut. Würde es euch gerne zeigen, aber lasst uns jetzt mal ein bisschen in den Podcast reingehen. Folgendes hätte ich mir vorgenommen. Ich habe bei meinem letzten Yachtmaster Training im Solent, das sehr erfolgreich gelaufen ist, die Gelegenheit genutzt und habe mit einem Kandidaten, der ein guter Segelfreund geworden ist mittlerweile von mir, der André Sachse, habe ich ein Interview durchgeführt, darüber, wie es ihm denn so ergangen ist im Rahmen dieser Ausbildung. Lass uns doch heute mal darüber sprechen, über persönliche Erfahrungen, über Dinge, die man erlebt an sich selber während der Ausbildung, was das so vor sich geht. Genau, und wie es dann im Endeffekt wirklich vor Ort ist und auch wie die Prüfung läuft. Ist das gut für dich?
Ja, klingt spannend. Ich kann mir vorstellen, dass da erstmal eine Menge Druck aufgebaut wird und hinterher, wenn man es dann geschafft hat, wahrscheinlich eine große Erleichterung sich einstellt. Ich vermute mal, du kannst da auch aus eigener Erfahrung sprechen, denn du hast ja auch einige dieser Prüfungen über dich ergehen lassen.
Call Part. Darüber sprechen wir in dieser Folge.
Ja, also. Du hast recht, Thema heute, persönliche Erfahrungsberichte und Erfahrungshorizonte im Rahmen einer Yachtmaster-Ausbildung. Du hast jetzt begonnen mit dem Druck, der aufgebaut wird. Ich möchte das relativieren. Es gibt einen Druck immer dann, wenn man sich ein Zeitlimit setzt zum Beispiel. Wenn du jetzt, es ist wie immer, nur ein bestimmtes Zeitbudget und auch Geldbudget zur Verfügung hast und von dir selber erwartest, das möglichst schnell zu absolvieren. Und wenn es dir auch vorrangig darum geht, die Prüfung zu bestehen, dann ist tatsächlich gleich mal recht viel Druck im Spiel. Und das ist das, was ich eigentlich nicht gerne habe. Und ich versuche immer meinen Trainees genau das auszureden. Ich muss dazu sagen, ich bin auch in diese Falle getappt und habe mir gedacht, ich gehe jetzt dorthin, nehme mir 2, 3 Wochen Zeit und hole mir die Lizenz ab. Mittlerweile sehe ich das anders. Und Gott sei Dank auch viele unserer Trainees, die immer öfter zu mir sagen, Clemens, weißt du was, im Vordergrund steht einfach die Tatsache, dass ich meine Skipper-Skills verbessern will. Ich möchte einfach gut werden, ich möchte im Gezeitengewässer gut sein, ich möchte souverän sein, ich möchte die englischsprachige Segelwelt mir erschließen. Das steht für mich im Vordergrund und wenn dann quasi als Nebenprodukt die Lizenzen der Reihe nach abfallen, dann ist es natürlich eine wunderschöne Bestätigung. Und also wenn das so ein Segelschüler, eine Segelschülerin zu mir sagt, anfänglich, dann geht mein Herz auf, dann denke ich mir, aha, wow, da ist jemand sehr reflektiert. Das ist eigentlich die Herangehensweise, die ich mir wünschen würde. Und dann ist das mit dem Druck auch gleich relativiert.
Also quasi so, dass sich der Segelturn oder der Prüfungsturn, der beim Yachtmaster ja auch deutlich länger ist als bei der deutschen Ausbildung, dass du einfach das Gefühl hast, du segelst einen ganz normalen Turn, für dich, hast Spaß dabei und bist durch die Ausbildung so gut, dass du wie nebenbei die Prüfung bestehst.
So ist also, die Idealvorstellung. Ja? Das wäre echt die Idealvorstellung. Ich muss natürlich zugeben, so läuft es manches Mal tatsächlich, aber manches Mal nur. Also,
ich kann mir vorstellen, dass die Prüfer nicht so gnädig sind, dass sie dir nicht Knüppel zwischen die Beine werfen, um dir deinen Turn dann irgendwie auch bewusst ein bisschen zu verderben, oder?
Ja, also es ist so, die Prüfer, die, jetzt pass auf, der Reihe nach. Die Prüfer, die wollen natürlich sehen, was du kannst, und die werden dich im Laufe einer Prüfung auch an deine Grenzen führen. Aber Prügel zwischen die Füße werfen tun sie ganz dezidiert nicht, beziehungsweise gibt's auch keine Fallen in der Aufgabenstellung. Sie erhöhen im Laufe der Prüfung ihre Anforderungen, so könnte man es formulieren, einfach um auszuloten, wo du wirklich stehst. Also, ich kann dir sagen, diese Ausbildung zum Yachtmaster ist schon etwas, was etwas mit deiner Persönlichkeit anstellen kann und wo du sehr profitieren kannst, wenn du willst. Im Hinblick auf viele, viele soziale Skills, abgesehen vom Segeltechnischen natürlich. Also es war für mich auch sehr spannend, damals nach England zu gehen. Es war für mich spannend, die Herausforderung jeden Tag zu spüren mit nur englischsprachigen Guys am Boot. Dann war es am Anfang natürlich neu, diese Strömungen, die Gezeiten und alles im Kopf zu haben und dieses Multitasking. Ja, das ist schon eine Herausforderung und das kann dich schon ganz ordentlich eben fordern und ja, das ist auch mühsam und anstrengend und it pays back for sure. Ich kann es dir sagen, es ist jeden Abend dann so, dass du am Abend in der Keule liegst und du denkst, boah, ja, bitte, wie cool war denn das heute? Was haben wir heute erlebt? Oder auch, wie anstrengend war das und wie geschafft bin ich jetzt? Und dann ist es oft gut, so ein bisschen in die Metaebene zu gehen und auf dich von außen runterzuschauen und denken, ja, das hast du dir ja eingebildet. Jetzt bist du da vor Ort und jetzt musst du damit umgehen. Genau.
Ja, witzig. Das ist ja auch dieser philosophische Ansatz, den ich beim Segeln manchmal auch habe. Da könnte man im Prinzip eine ganze Folge drüber machen, hatte ich mir irgendwann auch schon mal überlegt, wie viel vom Segeln man in sein normales Leben mit reingebracht hat. Ich glaube, mir würden auf einen ad hoc 5, 6 Punkte einfallen, wo ich sagen würde, das habe ich davon übernommen und das hilft mir im normalen Leben auch weiter. Problembewältigung, Entscheidungsfreudigkeit und all solche Dinge.
Also ich bin bei dir. Ich glaube das auch. Ich glaube, wenn man will, dann kann man ein Segelboot, die Crew vergleichen mit einem Mikrokosmos, wo sich die Prinzipien des Lebens auf unserer Welt quasi sehr fokussiert und konzentriert darstellen und die wichtigsten Prinzipien, die spürt man eben dort auch und kann ganz viel fürs Leben lernen, wenn man will. Es hängt einfach davon ab, wie offen du auf der Ebene bist. Willst du genau das für dich auch integrieren in dein Leben? Ich meine, als ich damals den Yachtmaster gemacht habe, war ich ja nicht mehr ganz jung. Das heißt, schon durchaus mit Lebenserfahrung, war beruflich gut situiert und Familie, Söhne schon groß und so. Also kein Jungspund mehr. Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, ich kann jetzt während dieser Ausbildung so viel nochmal für mich neu lernen und es nochmal besser auf den Punkt bringen zum Thema Kommunikation, wie du sagst, Entscheidungsfähigkeit oder wie gehe ich mit Herausforderungen um und sich selber beobachten, wenn es mal stressig wird oder auch umgehen mit eigenen Fehlern. Wie ist denn meine Reaktion darauf, wenn ich Fehler mache? Wie schnell kann ich dann einen Ersatzplan entwickeln oder wie belastbar bin ich auch? Solche Dinge, das ist schon mega interessant und wenn man will, kann man daher sehr viel für sein Leben mitnehmen. Das ist aber nicht nur bei Segelausbildungen der Fall, sondern bei vielen anderen ähnlich gelagerten Ausbildungen klarerweise auch. Aber ja. Wir sind halt mal ein Segelpodcast und wir sind in der Segelbranche zu Hause. Also.
Ja, als Gegenbeispiel könnte ich, ohne es jetzt schlecht machen zu wollen, ich will jetzt nichts gegen die deutsche Segelausbildung sagen, aber die deutsche Prüfung zumindest, wenn ich auf die eingehe, die sind deutlich kürzer und bei mir bis zum SKS habe ich es eh nur gemacht, hatte ich den Eindruck, ich habe jetzt meine 8 Minuten, die dran sind, mit nach 5 anderen Kandidaten, 3 weitere kommen dann noch, muss die drei Manöver abspulen, die die anderen vor mir auch schon gemacht haben. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da sonderlich viel jetzt für mich mitnehme. Es geht einfach nur darum, die Sachen kurz richtig zu machen. Und da war es auch nicht so, dass ich gedacht habe, oh, jetzt bin ich ein toller Segler, weil ich das hinbekommen habe. Also es ist einfach, fand ich da jetzt nicht so persönlichkeitsbildend. Im Gegensatz dazu eben die Yachtmaster-Ausbildung, wo die Prüfung, glaube ich, über viele Stunden geht, ne?
Das ist richtig. Und mir geht's ganz gleich wie dir. Ich möchte es auch nicht über die österreichische, deutsche oder Schweizer Ausbildung herziehen. Ganz im Gegenteil. Ich finde, da gibt's sehr viele gute Aspekte, die da drin enthalten sind. Ja. Und ich möchte auch nicht sagen, dass in England immer alles nur super ist. Das ist auch nicht so. Dort sind auch Menschen am Werk und dort gibt's auch mal bessere und weniger gute Prüfer und bessere und weniger gute Trainer. Aber insgesamt so dieses geistige Gebilde, das über dem Ganzen steht, der Spirit, der dahinter ist, der ist schon deutlich verschieden und das könnte ja quasi als leuchtendes Vorbild, als idealtypisches Bild einer Ausbildung für uns herhalten. Und wir streben das wirklich an, wir versuchen das echt so zu leben im besten Fall und betonen das auch immer wieder für unsere Trainees, dass das schon die Möglichkeit ist, auch wenn man will, viel mitzunehmen für sein Leben in den Alltag. Das tun wir schon so und es ist nicht alles schlecht am deutschen System und nicht alles super im englischen System, um Gottes Willen, überhaupt nicht.
Es liegt ja auch daran, was die Ausbilder daraus machen. Ich meinte jetzt, die Prüfung im deutschen System ist im Vergleich zur Yachtmaster-Prüfung einfach ganz anders.
Ja, das hängt schon zusammen mit der Zeit, mit dem Zeitbudget. Eine Prüfung zum Yachtmaster dauert mindestens 8 Stunden pro Kandidat. Das heißt, der Prüfer, die Prüferin kann sich wirklich ein ausführliches Bild darüber machen, wie eine Kandidatin ja in der Lage ist, ein Boot zu skippen. Und das sagen die Prüfer auch am Anfang einer Prüfung. Ich möchte einfach nur zuschauen. Ich bin hier als ein Beobachter, möchte sehen, wie du dein Boot skipperst, wie du mit der Crew umgehst. Und im besten Fall bin ich hier, um dann der RWA zu bestätigen, dass ich dir so weit vertrauen würde, dass ich dir meine Liebsten mitgeben würde aufs Schiff. Das ist immer der Spruch, der kommt an der Stelle. Und die sagen auch tatsächlich, wie du am Anfang gesagt hast, lasst uns Spaß haben. Gehen wir raus aufs Wasser, es ist Segeln, lasst uns Spaß haben.
Wie aufgeregt warst du vor deiner ersten Prüfung?
Ja, schon sehr. Ich war schon aufgeregt. Und
man hat ja auch so einen Anspruch an sich selbst, oder? Man will es dann ja auch unbedingt schaffen.
Und, ja.
So schätze ich dich zumindest ein, sage ich mal so.
Genau. Ich wollte es nicht gerade irgendwie schaffen, sondern ich wollte es eigentlich gut schaffen. Ich habe geglaubt, ich bin es mir auch jetzt schuldig, dass ich das wirklich so gut als möglich mache. Ich war schon aufgeregt, aber ich war trotzdem in der Lage, so immer wieder mal während der Prüfung rauszugehen und von oben runter zu sehen aus der Metaebene auf mich und mir zu denken, okay, was machst du denn da jetzt oder wie läuft das besser? Also es gibt da lustige Dinge auch von meiner eigenen Prüfung, gerade auch mit der englischen Sprache. Ich habe während der Prüfung neue Begrifflichkeiten erfunden, einfach aus der Aufregung heraus. Und das war alles kein großes Thema. Und natürlich stellt sich dann immer wieder die Frage, und die kriege ich auch immer wieder gestellt, ja, wozu brauche ich denn diesen Yachtmaster? Warum tue ich mir das überhaupt an? Was bringt's mir denn überhaupt als deutscher Segler? Und da möchte ich ganz kurz ein bisschen schon ausholen, ja, weil die Antwort ist vielschichtig. Wozu brauche ich denn diesen Yachtmaster? Man könnte jetzt mal primär sagen, eigentlich für nichts, außer du willst englisch geflaggte Schiffe kommerziell skippen oder du willst im englischen System Karriere machen, dann könnte man sagen, brauchst du rein formal diese Yachtmaster Offshore-Lizenz. Es gibt viele Regatten auf der Welt, die das als Voraussetzung haben. Die werden ja zum größten Teil von England aus vom Royal Ocean Racing Club organisiert, vom RORC. Und die haben sehr oft genau diese Lizenz als Voraussetzung. Das heißt, die legalen, rechtlichen Gründe, die dafür sprechen, den Yachtmaster zu machen, hängen fast immer auch mit dem englischen Segelsystem zusammen. Ja, und jetzt kann mich ein deutscher Segler, eine österreichische Seglerin zurecht fragen, ja, dann ist es ja für mich sinnlos. Und dann sage ich aber natürlich eigentlich nicht, weil es bringt dir so viel mehr als nur die Lizenz. Es bringt dir so viel mehr als nur die Lizenz. Es bringt dir zum Beispiel das Bestehen von Herausforderungen. Du bekommst Sicherheit, du bekommst mehr Souveränität, du bekommst Routine, du entwickelst, du musst Leading Skills entwickeln. Du brauchst eine gewisse Resilienz, du brauchst gute Planungsleistungen. Also das sind meine Gegenfragen dann. Ich sage, wozu brauchst du denn das alles? Ja, weil es für dich persönlich voll wichtig sein kann, diese Eigenschaften auch in einem Umfeld zu trainieren, das nebenbei auch noch Spaß macht. Also das bringt so viel auf so vielen Ebenen, dass ich, du spürst es eh, ich könnte jetzt dauernd reden, warum das gut ist für Leute. Ich bin zutiefst davon überzeugt.
Also es gibt auf jeden Fall Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit. Das ist ja eine ganz wichtige Sache. Ich kenne das von den Charter-Turns. Je selbstbewusster und sicherer du dir als Skipper bist, umso wohler fühlt sich die Crew. Und das ist natürlich etwas, was du besser vermitteln kannst, wenn du die vernünftige Ausbildung hast und auch weißt, okay, ich habe es bestanden. Ich weiß es nicht nur, weil der Schein an der Wand hängt, sondern weil ich wirklich einen schwierigen Turn gemeistert habe, vielleicht noch ein Lob vom AYA-Prüfer bekommen habe. Bei meinem nächsten Charter-Turn stehe ich ganz anders da als vorher. Also das kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, und mir ist es auch vollkommen klar, dass man all diese Eigenschaften sich woanders aneignen kann. Also um das geht's überhaupt nicht. Das ist nicht exklusiv, aber das gibt's halt auch während dieser Ausbildung. Und wenn ich schon Segelausbildungen mache, dann denke ich mir, dann mache ich halt jene Segelausbildungen, die mich auf der ganzen Breite meines Menschseins weiterbringen und entwickeln. Und übrigens, es gibt eine interessante Neuentwicklung, muss ich dir gerade sagen, für alle deutschsprachigen Hörerinnen und Hörer, die interessiert sind daran, die deutschen Scheine zu machen. Ich habe jetzt eine schriftliche Mitteilung bekommen, dass es die Möglichkeit gibt, englischsprachige Scheine beim BSH einzureichen und dass die dann ohne erneute Prüfung adäquat umgeschrieben werden würden in deutsche Scheine. Das muss ich aber zuerst verifizieren, ob das wirklich stimmt. Ich werde das jetzt machen mit ein, zwei, drei meiner Trainees. Die werden jetzt ihre Lizenzen tatsächlich einreichen, formlos, so wurde mir gesagt. Und wenn das Ganze stimmt, dann ist es aus meiner Sicht wirklich nochmal ein Argument dafür, auch als Deutschsprachiger und als deutscher Bundesbürger, als Bundesbürgerin zu sagen, gut, ich gehe jetzt diesen englischsprachigen Weg, weil ich einfach die internationale Segelsprache erlerne, weil ich mehr Praxis, mehr Leading Skills, mehr Skills als Skipperin insgesamt erarbeite und dann zusätzlich sowohl die englischen Scheine als auch die deutschen Lizenzen erhalten kann, wenn das so stimmt. Und das spannend. Werde ich ganz sicher verifizieren oder falsifizieren. Ich halte dich am Laufenden, weil es ist ein wichtiger Punkt.
Würde mich persönlich sogar auch interessieren, weil ich immer so ein bisschen damit gehadert habe, jetzt SSS oder so zu machen, weil ich es nicht unbedingt brauche, aber vielleicht doch die gewerbliche Geschichte mal im Hinterkopf habe. Und dann wäre für mich der Weg wahrscheinlich auch wesentlich spannender, über den J-Master dann zu kommen und den in Deutschland anerkennen zu lassen.
Ja. Cool. Genau, also das ist schon so und das wäre natürlich für viele ein Argument, in Richtung Englischausbildung zu gehen. Aber wie gesagt, lass uns das noch im Vorfeld verifizieren.
Okay.
Ja, Klaus, weißt du was? Ich könnte natürlich jetzt noch viele, viele einzelne kleine Stories erzählen von Prüfungssituationen, die sich bei uns am Boot abgespielt haben. Es gibt wirklich abenteuerliche Prüfungssituationen, wo wir des Nächtens mit bei 7-8 Beaufort durch den nebelverhangenen Solent geschippert sind und, und unbeleuchtete Dalben gesucht haben. Mir fällt an der Stelle der Thomas ein. Und auch die Astrid. Also wir haben wirklich coole Abenteuer erlebt. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, jetzt eben tatsächlich dir dieses Interview vorzuspielen mit dem anderen. Lass uns da mal reinhören. Das dauert, ich glaube, 17 Minuten und dann sprechen wir weiter drüber, oder?
Das heißt, ihr habt nach der Prüfung nochmal Revue passieren lassen und nochmal drüber gesprochen, wie es ihm gefallen hat, wie es so war.
Okay, genau so. Ja. Genau so. Okay.
Feuer ab.
Gut, ja, so für alle Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast. Ich möchte euch ganz kurz beschreiben, was die Situation ist. Wir sitzen jetzt hier im Solent in unserer Trainingsjacht am Salontisch und stoßen gerade an, weil der andere sitzt neben mir und er hat doch tatsächlich in der letzten Nacht seinen Yachtmaster Offshore bestanden. André, lass dir von Herzen gratulieren. Mega gute Leistung, wirklich gut gemacht. Bin sehr, sehr glücklich für dich und du kannst auch sehr stolz sein auf dich. Ja, lass uns mal anstoßen. Zum Wohl, Fabo.
Ja, gut danke, danke, lieber Clemens. Und zum Wohle. Gell?
Zum Wohl. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, André. Erstens, wie es dir geht. Und zweitens würde ich gerne so ganz kurz mit dir diskutieren, nämlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wie denn so deine Reise war durch diese Yachtmaster-Ausbildung. Wie du es in kurzen Worten beschreiben würdest, wenn du auch beschreiben würdest, ob sich deine Erwartungen erfüllt haben oder ob es ganz anders war, schlechter, besser oder einfach anders. Und wie sich das Ganze jetzt so anfühlt. Ich meine, es ist ja ganz frisch, was du gerade erlebst. Du hast jetzt gerade den Yachtmaster Offshore die viel begehrte, die meist begehrte Segellizenz quasi erreicht. Die AWA wird dann in ein paar Wochen dir die Lizenz zusenden und dann hast du mit Fug und Recht eben das Recht, dich Yachtmaster Offshore zu nennen.
Ja, lieber Clemens, erst einmal danke hier für deine Einladung und zum Gespräch. Und ja, wie fühle ich mich? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Im Moment fühle ich mich geschafft, erleichtert, habe aber auch ein Gefühl von, es ist noch nicht fassbar. Es ist jetzt irgendwie gute 10 Stunden her oder 12 Stunden ist es her, dass wir jetzt die Prüfung fertig gebracht haben.
Ja, es war um Mitternacht oder eins in der Nacht oder sowas.
Genau,
oder? Also ja, hat schon lange gedauert.
Ja, der Prüfer kam gegen Nachmittag, 16 Uhr.
Ja.
Genau, die Sonne ist gerade untergegangen, es war schon schön dunkel. Und ja, dann haben wir mal da angefangen mit der Prüfung und haben dann um 12 beziehungsweise um 1 Uhr sind wir dann fertig gewesen. Und
ja
dann war ich da erstmal mega erleichtert. Ja. Mhm.
Ja. Jetzt muss der Zuhörer, die Zuhörerin ja wissen, dass du ja das Ganze eigentlich nicht notwendig gehabt hättest. Es gibt ja keine rechtliche, finanzielle oder was auch immer für Notwendigkeit für dich, das Ganze zu machen. Was war denn für dich der Anlass, diese Yachtmaster-Ausbildung, dieses Training, von dem wir wissen, es ist doch sehr fordernd, einfach anzugehen?
Ja, richtig, Clemens, wie du gesagt hast. Für mich war es einfach das Wissen. Ich wollte einfach das Wissen erlernen, die Fähigkeit erlernen, im Gezeiten, im Strömungsgewässer sicher unterwegs zu sein. Sprich mit dem Segelboot. Ich hatte bisher zwar auch Erfahrung mit ein wenig Strömung und Gezeitengewässer, allerdings mehr im Atlantik und vor allem auf den Kanaren. Aber das eigentliche richtige Gezeitensegeln und der Umgang mit den Gezeiten, vor allem auch, wie ist es im Fluss nochmal extra, ne? Aha, ist ja nochmal sehr speziell.
Na klar.
Und das war einfach ist einfach immer noch die Herausforderung, das halt gut zu wissen, zu trainieren und sicher unterwegs zu sein.
Ich meine, es ist ja dieses Gezeitenthema natürlich auch im deutschen Ausbildungssystem oder auch im österreichischen Ausbildungssystem, genauso wie im Schweizer System-Thema, keine Frage. Aber gemeinhin sagt man halt so, dass im AOE-System diese Teil-Awareness immer ganz oben stehen würde an erster Stelle und dass es ohne das gar nicht gehen würde und dass es auch sehr praxisorientierte Gezeitensegelei sei. Kannst du das so bestätigen oder siehst du das anders oder wie hast du es empfunden?
Ja, unbedingt. Natürlich ist man Gezeitensegeln hat man natürlich in Deutschland und an der Nordsee natürlich auch ebenso.
Ja, klar, eben.
Aber hier ist es halt nochmal sehr, sehr speziell, weil dieses Segelgebiet an sich zeigt so viel oder beherbergt so viel, was man zu sehen bekommt, angefangen von Lichtern, von Bojen, von Schiffen, was man hier alles sieht, über Hovercrafts, dann die riesengroßen Tanker, Kreuzfahrtschiffe, wie auch immer, besondere Regionen, wo darf ich reinfahren, wo darf ich nicht reinfahren, dann zusätzlich natürlich noch die Gezeiten, dann, ist es eigentlich,
Also es ist sehr, sehr
macht viel. Es, ja, es macht es einfach aus, ja.
Es macht's aus und ich meine, du weißt natürlich, für mich ist es wichtig, ich bin hier der Trainer in dem Gebiet, das ist mein Heimatrevier und für mich ist schon wichtig, auch von dir und von Menschen wie dir, die dann durch die Ausbildung durchlaufen haben, als Feedback zu bekommen, ob sich ihre Erwartungen in etwa erfüllt haben oder ob es ganz anders war, ob es weniger, ob es mehr war, ob es undefinierbar anders war. Du bist jetzt schon einige Zeit durch dieses System gelaufen. Magst du mal ganz kurz erzählen, was du alles so gemacht hast und wie deine Schritte waren der Reihe nach?
Ja, meine Schritte waren letztes Jahr, genau Ende letzten Jahres im September, habe ich dann mit dem Theoriekurs begonnen, an zwei Wochenenden, jeweils über zwei Tage, wo dann auch ein Test gemacht wurde zum Schluss, also eine kleine theoretische Prüfung.
Ja.
Dann bin ich zum Reinschnuppern, zum Gucken, bin ich tatsächlich Anfang Januar auf den Kanaren gewesen für eine Woche, habe dort eigentlich den ersten Schritt getan, bin dort Dayskipper geworden. So ist halt eine Lizenz halt auch bei der AOA, eine ziemlich niedrige Lizenz.
Ja, genau.
Mhm. Ja, und dann war für mich so der nächste Schritt, okay, jetzt möchte ich mehr, ich gehe weiter. Dann habe ich im März im Solent mein erstes Tidal Training gemacht, wo ich halt wirklich so mit diesen Tidal, also mit den Gezeiten im Solent richtig in Kontakt gekommen bin. Gell? Es war eine Woche, es war eine Trainingswoche, sehr intensiv, mit vielen Manövern, mit viel Theorie vor Ort vor allem, also Learning by Doing vor allem auch. Und nach dieser Woche habe ich mich dann entschieden, okay, das ist doch vielleicht gar nicht schlecht, jetzt machst du ein Yachtmaster Training. Das habe ich dann im September tatsächlich getan. Zwei Wochen gleich habe ich gebucht.
Ja.
Und habe mich dann nach einer Woche entschieden, okay, Mensch, eigentlich ist es gar nicht verkehrt, wenn ich vielleicht doch Prüfung mache, weil jetzt hast du es eh schon mal angefangen und bist schon so weit gekommen. Hab dann ein sehr ausführliches Feedback vom Trainer auch bekommen über den Stand meines, über meinen Ausbildungsstand, meinen aktuellen, und sind dann eigentlich zusammen zu der Entscheidung gekommen, okay, ich melde mich jetzt an für den Yachtmaster Coastal, noch nicht offshore, sondern ich mache einen Schritt davor, den Yachtmaster Coastal, und ja, den habe ich dann auch im September bestanden. Prüfung war auch wieder recht lange, hat mit zwei Personen fast 14, 15 Stunden waren wir unterwegs, ja. Und ja, hat mir aber auch sehr gefallen, auch die Art der Prüfung, viel Theorie, viel Praxis, viel, viel Praxis, so dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist es alles noch recht präsent, und ja, bin dann jetzt diese Woche nochmal hierhin in den Solent gekommen, dort angetreten zum Yachtmaster Offshore, und ja, wie wir schon erwähnt haben, heute Nacht hat es dann funktioniert.
Mega, mega. Sehr cool, gratuliere nochmal dazu. Ich meine, du hast jetzt gesagt, du hast mit dem Theoriekurs begonnen und es war dann auch am Schifftheorie. Und es ist ja so, dass das gemeinhin diese Yachtmaster-Ausbildung im Ruf steht, praxisorientiert zu sein. Und jetzt sprichst du aber von Theorie. Ich sehe das gleich, es gibt auch Theorie. Was würdest denn du sagen, was ist der Unterschied auch in der theoretischen Herangehensweise an das Thema? Ich meine, es gibt im deutschen, österreichischen und Schweizer System diese Theorieblöcke und das gibt's im Englischen auch. Und dann folgt das Aber. Aber wo ist denn der Unterschied? Wie gehen die Engländer, wie gehen wir im AOA-System an diese Theorie heran?
Ja, die Theorie ist eigentlich immer aktuell auf die Themen. Also es wird immer erst ein bisschen Theorie gemacht und dann wird es aber auch gleich umgesetzt. Es ist halt, es wird verbunden. Ja, es ist so ein fließender Übergang. Es wird kurz gesprochen und es wird gleich umgesetzt. Also nicht nur theoretisch durchgedacht, durchgespielt, durchgerechnet, wie auch immer. Ja, es darf auch gerne mal Pi mal Daumen sein. Es muss nicht immer fünf Stellen hinter dem Komma sein, ja, wenn ich einen Kurs berechne oder wie auch immer, sondern ich kann auch Pi mal Daumen, ja. Und es wird halt, wie gesagt, gesprochen, erklärt und dann wird es gleich umgesetzt.
Genau, also diese Verschränkung von Theorie und Praxis, die auch im Boot stattfindet, die leben wir natürlich, das ist uns auch was Wichtiges. Es gibt einen Theorieblock, keine Frage, aber diese Theorie ist halt einfach daran orientiert, was du in der Praxis tatsächlich brauchst. Nicht mehr, aber halt auch gar nicht weniger, gar nicht weniger. Ja, und das Material, das kommt halt, auch das Material, das in Deutschland verwendet wird, kommt eigentlich im Endeffekt aus England herübergeschwappt sozusagen. Und es gibt ja in Deutschland, in England diesen Reeds Almanach, der sozusagen die Gezeitenbibel für alle westeuropäischen Atlantikküstensegler ist irgendwie. Und die deutschen Nachschlagewerke, die haben genau dieselben Daten. Es geht wahrscheinlich wirklich darum, dass man diese theoretischen Blöcke einfach konkret integriert in das Seglerleben, in das Skipperleben, in das Trainingsleben. Und das war im Endeffekt auch das, was mich damals angezogen hat an dem englischen System. Deswegen bin ich hier, ich weiß noch genau, als ich meine Ausbildung damals gemacht habe, auch im deutschen System verändert, hat unser SRC-Trainer damals gesagt, er hat gesagt, hey, liebe Leute, wenn ihr wirklich lernen wollt, wie es Segeln geht, dann müsst ihr nach England. Und das hat für mich so eine Ausstrahlung gehabt, ich darf es gar nicht anders können, ich musste hierher, weil ich mir gedacht habe, wow, wenn das so ist, das hat mich inspiriert, dann bin ich hierher. Ja, vielen Dank für diese Gedanken mal. André, wenn jetzt jemand auf dich zukommen würde, in einem deutschen Segelverein, du bist irgendwo an der Küste, im Eiselmeer, ganz egal wo auch immer, oder an der Nordsee, und jemand hat schon eine ordentliche Ausbildung im deutschen System, sagen wir SKS, SSS oder S heißt vielleicht sogar, und er fragt dich, ja, um Gottes Willen, wozu brauche ich denn jetzt noch diesen J-Master? Was bringt mir denn das mehr? Gibt es da einen Sinn dahinter? Was würdest du dem antworten?
Was würde ich ihm antworten? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, schnupper rein, schau es dir an. Ja, schau dir ein anderes System einmal an. Ja, mal weg jetzt von dem, was du bisher gemacht hast, vielleicht im deutschen oder auch im österreichischen System.
Ja.
Schau es dir an. Wie machen es die Engländer? Wie leben es die Engländer? Die Engländer hier unten im Solent sind segelverrückt. Also wir sind jetzt im Dezember hier, gell? Und das Wasser ist voll. Also es wird gesegelt, gesegelt, gesegelt. Und das ist völlig egal, ob es schneit, ob es hagelt oder ob es regnet oder kalt ist. Und ich kann nur jedem empfehlen, einfach in dieses System reinzuschnuppern, die Herzlichkeit der Menschen einfach auch zu erfahren, ja, und einfach zu sehen, wie die Engländer selbst mit dem Segelsport umgehen, wie sie es leben und wie sie es fühlen, ja. Und einfach das System der RAA, es einfach mal zulassen, ja. Vielleicht auch den Segelsport vielleicht nochmal aus einer etwas anderen Perspektive zu beleuchten.
Okay, das verstehe ich gut, das leuchtet mir ein. Was glaubst du, was diese AOE-Ausbildung jetzt im Vergleich zu einer allfälligen österreichischen, deutschen oder Schweizer Ausbildung mit einem Segler macht? Es geht ja auch um die internationale Segelsprache Englisch. Es geht ja auch ums Eintauchen in diese eben internationale Segelwelt. Was macht das mit deinem Selbstempfinden als Skipper, mit deinem Selbstwertgefühl, mit deinem Zutrauen, dich in internationalen Gewässern aufzuhalten? Ich weiß genau, du hast dein eigenes Boot, du willst dann auch weitere Schläge machen. Ändert sich da was in deiner Attitüde dazu?
Ja, sicherlich. Also ich habe einige Sachen sicherlich dazugelernt, die ich jetzt auch in mein tägliches Segelleben, sage ich mal, mit aufnehmen werde. Ja, angefangen über Pilotage oder über einen Passageplan für einen längeren Schlag, was ich vielleicht vorher noch nicht so unbedingt gemacht habe,
ja.
aber auch gelernt habe, dass es einfach Sinn macht, ja, dass ich mich halt vorher gut informiere über meinen Hafen oder meine Häfen, die ich jetzt gerne anlaufen möchte. Mache ich es bei Dunkelheit, mache ich es bei Tageslicht? Ist auch nochmal ein Unterschied, gell? Es kann immer sein, dass halt einfach mal auch der Plotter ausfällt und dann stehe ich da, habe keine Redundanz, sehr wahrscheinlich oder eventuell. So habe ich dann meine Pilotage auf Papier, hole ich raus, kann ich ganz entspannt in den Hafen fahren und bin safe. Ja, so, das sind so Kleinigkeiten halt, die ich
das
da
heißt,
so für
mich dabei genommen habe. Das ist auch so, dass du dich durch diese Herangehensweise einfach besser vorbereitet fühlst auf allfällige Problemchen, die da auftauchen könnten. Können wir das so?
Ja, ganz genau, richtig. Okay. Ja. Genau. Bisher hatte ich immer Plan A, ein Plan B hatte ich auch, aber jetzt mittlerweile bin ich so, dass ich vielleicht auch C und D noch habe, noch andere Möglichkeiten habe.
Ja. Gut, und ich weiß jetzt von dir, du sprichst natürlich ein sehr, sehr ordentliches Englisch, das ist bewundernswert. Es gibt andere Menschen, die vielleicht nicht so flüssig Englisch sprechen wie du. Welchen Stellenwert würdest du dir der Sprache zumessen? Weil das gibt's ja auch immer wieder als Thema, als Argument, als Fragezeichen in den Menschen. Ja, reicht mein Englisch denn aus für diese Art der Ausbildung? Was muss ich denn da können? Wie würdest du das einschätzen jetzt?
Ja, also am Anfang ist natürlich immer so, man ist immer ein kleines bisschen gehemmt, weil man denkt, man spricht es halt nicht so gut, man wird nicht verstanden oder wie auch immer. Aber nein, ganz im Gegenteil. Jeder, denke ich, spricht ein bisschen Englisch und hat auch schon mal Englisch gesprochen und man muss es einfach tun. Ja, man muss es einfach sprechen und wenn man nicht weiter weiß, man kann es auch gerne mal dann mit deutschen Vokabeln machen, wie auch immer. Trainer unterstützt einen immer,
ja.
Prüfer ebenfalls, ja, ist kein Problem, weil er weiß dann schon in etwa, was du möchtest oder was du, ne, wo du hin möchtest. Und für die reinen Segelkommandos, also da ist es halt so, in der Regel reicht es dort mit 70, 100 Vokabeln, sage ich mal, im Großen und Ganzen, ist man schon sehr gut unterwegs.
Genau.
So, dass man sehr gute Kommandos und die Crewführung halt am Schiff machen kann.
Das interessiert mich jetzt, die Crewführung. Das ist nämlich ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, die Leute am Schiff zu führen, die Leute mitzunehmen. Da würde mich jetzt ganz stark interessieren, was du auf der Ebene für dich dir zu eigen gemacht hast im Rahmen dieser Ausbildung.
Ja, Crewführung ist ein großes Thema in der Ausbildung von der RIA, wo sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass man halt als Skipper auftritt, als sicherer Skipper, mit dem man gerne rausfahren möchte, dem man gerne auch sein Leben anvertrauen möchte. Und das ist eigentlich, man wird geschult. Man wird sehr gut geschult auf dem Weg dorthin, gell? Am Anfang ist es mir auch schwer gefallen, okay, mach bitte das. Man verfällt gerne so in diesen leisen Ton und möchte nicht gerne andere Leute dirigieren. Aber nein, es ist so, auf dem Schiff muss es so sein, der Skipper hat dann das Sagen und der Skipper entscheidet. Und es muss auch laut und deutlich kommuniziert werden, was auch Sicherheit vermittelt.
Also ein sicheres Auftreten des Skippers, eine routinierte Herangehensweise, ein an der Hand nehmen der Crew führt im Endeffekt dazu, dass sich die Menschen an Bord sicherer fühlen oder komfortabler, wohler fühlen. Und dann gibt es insgesamt mehr Sicherheit, mehr Leistung. Und das ist im Grunde genau das, was die RIA will damit und was ich auch persönlich unterstütze. Also danke mal für diesen Rückblick, André. Ich bin überzeugt, das ist sehr, sehr interessant für unsere Zuhörerinnen und Hörer. Du hast jetzt diesen Yachtmaster Offshore gemacht. Das ist gemeinhin eben die Lizenz, die alle anstreben, weil jeder weiß, das ist die schwierigste, unter Anführungszeichen die schwierigste Segelprüfung dieser Welt. Okay, lass mich mal so dahingestellt und jetzt bist du da. Jetzt bist du da und ich weiß, es ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, keine Frage. Vielleicht ist es zu früh, aber gibt's in dir Gedanken daran, wie es jetzt weitergehen könnte mit dir jetzt rein auf dieser Ausbildungsschiene? Oder sagst du mal, so, es ist mal eine Sendepause, ich brauche mal Abstand und Erholung. Ja. Was ich auch gut verstehen könnte.
Genau, ja. Ja. Ja, sowohl als auch. Also ein bisschen Abstand, ein bisschen Ruhe jetzt sowieso über den Winter werde ich mir noch gönnen, aber dann werde ich natürlich weiter überlegen, gut, jetzt habe ich es getan und was möchte ich jetzt damit machen? Möchte ich es einfach nur gemacht haben oder setze ich es vielleicht um und sage, ich trete ein in das berufliche Skipperleben? Was bedeuten würde, dass ich noch ein Commercial Endorsement machen müsste. Ich müsste noch zusätzlich 2, 3, 4 unterschiedliche Sachen machen, um halt dieses Commercial Endorsement zu bekommen, was dann 5 Jahre gültig wäre, so dass ich halt Skipper oder auch Profi-Skipper halt werden könnte. Das überlege ich mir. Oder vielleicht mache ich auch einen ganz anderen Weg und sage, hey, das hat mir so viel Spaß gemacht irgendwie und ich möchte gerne andere Leute auch ausbilden, was das Segeln angeht. Und vielleicht gehe ich auch diesen Weg, dass ich sage, bei der RIA hat man ja die Möglichkeit, auch Instructor zu werden. Und vielleicht gehe ich den Weg, Instructor zu werden und andere Leute halt, genauso wie du das machst, Clemens, zu begleiten auf ihrem Weg in das Skipperleben oder wohin auch immer sie möchten.
Wow, das sind ja gute Perspektiven. Ganz egal, also beide Varianten haben sehr viel an inspirierenden Gedanken in sich. Da wünsche ich dir natürlich alles Beste dafür. Ich kann dir auch sagen, wenn du jetzt zum Beispiel in Richtung Ausbildungsschiene gehen würdest und die Trainerlaufbahn anstreben würdest im RIA-System, dann mach das nochmal. Was mit dir das ist, also so ist es halt mir gegangen und das sagen meine Kollegen, weil gerade zum Beispiel diese Trainingskurse, wo du dann mit wirklich guten Seglern eine ganze Woche lang am Boot bist und wo es nur darum geht, sich gegenseitig Manöver beizubringen, dann zu analysieren und dann zu überlegen, was könnten wir noch besser machen und wo liegt der Hund begraben, wo sind die Crucial Points und die Key Factors in jedem Manöver. Das bringt dich auch segeltechnisch nochmal so stark weiter, so war es zumindest bei mir, dass allein schon aus diesem Aspekt heraus gesehen das Ganze für mich eine große Wertigkeit haben würde, würde ich dir auch empfehlen. Und dieses Commercial Endorsement, das muss natürlich jeder für sich wissen, das ist quasi also die wirtschaftliche Zulassung, das auch quasi mit einem Gewerbeschein zu betreiben hier in England. Ja, also gute Aussichten. Du hast einen super guten Weg gemacht. Lass dir nochmal gratulieren. Du hast noch offensichtlich Pläne. Das freut mich auch sehr. Und Vielen Dank für das coole Gespräch auch und für deine Offenheit. Und ich weiß, es war sehr spontan, aber sehr cool. Vielen Dank. Und ich bin überzeugt, alle konnten was profitieren von dem Gespräch. Und jetzt gebe ich wieder zurück an den Klaus in das Podcast-Studio.
Ja, vielen Dank, Clemens.
Danke
für das Gespräch.
Okay, und hier bin ich wieder im Podcast-Studio. Das waren doch wirklich sehr, sehr schöne Aufnahmen. Wirklich schön zu hören, wie er sich freut, wie er weitermachen will, wie er Pläne hat. Und vieles von dem, was wir gesagt hatten, hat sich da ja auch wiedergefunden. Für mich ist so ein bisschen hängen geblieben. Einmal Solent als schwieriges Segelrevier, wo man alles findet, was das Meer so einem entgegenwerfen kann. Dann ist mir aufgefallen, diese Modularität der Ausbildung im Gegensatz zur deutschen, dass man wirklich mit kleinen Schritten immer weiterkommen kann. Und dann immer hier noch einen Schein und da noch einen Schein. Macht wahrscheinlich auch ein bisschen süchtig irgendwann, dass man sagt, ach, den mache ich auch noch, den mache ich auch noch. Und was ich eben auch spannend fand, ist die Verschränkung von Praxis und Theorie, was er erzählt hatte, die er so erlebt hat, dass man was mitnimmt, plus die Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein, was wir vorher auch schon besprochen hatten, dass er sich jetzt doch andere Sachen zutraut und an die Sachen vielleicht auch ein bisschen anders und professioneller angeht als vorher. Fand ich toll.
Ich fand es auch toll. Ich muss auch sagen, dass ich mit dem Interview sehr glücklich war und der andere ja ganz frisch kurz nach der Prüfung seine persönlichen Eindrücke so schildern konnte, so reflektiert und auch so im Detail. Das hat mich schon sehr gefreut. Und natürlich ist genau viel von dem gekommen, was mir wichtig ist. Das sind auch die Punkte, die wir ständig betonen im Laufe unserer Ausbildung. Und der andere hat ja, wie er gesagt hat, unterschiedliche Schritte erledigt und absolviert, hat Gezeitenskippe-Training gemacht, den D-Skipper bekommen, Yachtmaster Coastal absolviert, den Theoriekurs gemacht und dann noch den Yachtmaster Offshore oben drauf gesetzt. Also das ist alles genau so, wie es im besten Fall sein sollte und das macht mir natürlich Spaß und deswegen habe ich auch genau den anderen gerne dazu durch ein Interview geführt und ja, es macht mir natürlich auch Spaß zu hören, dass er eventuell dran denkt, da weiterzumachen und sich das Commercial Endorsement, also den Gewerbeschein zu holen und im System dran zu bleiben. So soll es doch sein im besten Fall, oder? Das ist doch etwas, was Trainer sich wünschen.
Ja, auf jeden Fall. Für mich klingt das fast so, als hätten wir alles gesagt. Macht richtig Lust auf die Ausbildung. Wie ich dich kenne, hast du noch ein paar Keypoints zusammengestellt oder haben wir die jetzt alle schon quasi abgehandelt?
Keypoints. Alle Infos dieser Folge kurz für euch zusammengefasst.
Ja, also die Keypoints, es ging ja in den Podcast in dieser Folge darum, warum sollen wir das Ganze machen, beziehungsweise was nehmen wir persönlich mit aus dieser Ausbildung und der andere hat es sehr nett zusammengefasst. Es ist einfach die Verschränkung von Praxis und Theorie. Es ist eine persönliche Herausforderung. Es ist die internationale Segelsprache Englisch, die im Endeffekt dann dich als Skipperin auch weiterbringt, weil Segeln geht halt mal über die deutschsprachigen Grenzen raus. Dann dieses alltägliche Umgehen mit den Gezeiten und auch die Herausforderung, sich schwierigen Situationen zu unterziehen und dann zu sehen, wie man reagiert in diesen Situationen, sich darauf vorzubereiten. Das sind die Dinge, die wichtig sind. Und über allem drüber schwebt sozusagen die Skipper-Attitüde, die mir ganz besonders wichtig ist. Wie gehe ich als Skipperin mit der Mannschaft um? Wie führe ich ein Boot? Wie gehe ich mit Fehlern um? Auch von mir selber unter Umständen, weil jeder von uns macht Fehler, das wissen wir schon. Das wären aus meiner Sicht die Keypoints. Und wenn das mitgenommen werden würde aus dieser Episode des Podcasts, dann bin ich schon sehr happy.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ja, ich träume jetzt so ein bisschen vom Segeln natürlich, wie er erzählt hat. Ich finde das auch spannend, dass in England im Dezember und im Schnee noch gesegelt wird. Das ist ja hier kaum der Fall. Insofern gehe ich jetzt mit Segeln träumend in den weiteren Tag und freue mich darauf, dich am Wochenende dann persönlich zu sehen und vielleicht auch eine weitere Folge dort aufzunehmen.
Genau, vielleicht nehmen wir eine weitere Folge auf, live. Das wäre dann super nett, gemeinsam mit unserem Podcast-Produzenten, dem Sascha Ladone. Dann wären wir mal zu dritt vorm Mikrofon. Und übrigens wieder der Hinweis an alle zu Hause an den Geräten. Wir freuen uns über Rezensionen. Die Rezensionen nehmen zu, das ist gut. Wir sind immer noch bei 5 Sternen, das ist auch gut.
Das ist sehr gut.
Genau.
Bleibt dabei.
Genau. Und wieder auch der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast@mco-sailing.com. Bei Anregungen, Wünschen, wie auch immer, wir sind gerne bereit, Anregungen aufzunehmen und auch zu beantworten. Okay, von meiner Seite dann Servus, bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von mir. Tschüss und bis bald.
Ja, und so schnell vergeht die Zeit. Das war's schon wieder für diese Folge vom Ocean Life Podcast. Wir hoffen, ihr habt einige spannende Einblicke und nützliche Tipps mitgenommen. Mehr Infos und Informationen zu dieser Folge und den angesprochenen Links findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts. Außerdem lohnt sich auch immer ein Blick auf unsere Website www.mco-sailing.com und www.skipper-consulting.com. Lasst euch für eure Aufmerksamkeit danken und vergesst nicht, Bewertungen, Likes und Weiterempfehlungen in unserer Community zu teilen. Zu hören gibt es diesen Podcast natürlich auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und falls ihr Fragen, Wünsche oder Feedback für uns habt, schreibt am besten an podcast@mco-sailing.com. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Skipper Consulting und der Podcast-Agentur Quickdraw. Treib ich langsam vor den Wind, sonne mich in Langeweile. Ich bin so glücklich wie ein Kind, dass ich abgehauen bin.